Click and Rush 222, Staffel Nummer 2, Episode Nummer 22. Ich bin @UliHebel auf Twitter.
Ich bin @JoachimHebel auf Twitter und Instagram und wie heißt das andere? Clubhouse, glaube ich auch.
Was ist mit TikTok?
TikTok nicht. Ich boykottiere TikTok. Das ist nicht mein Medium.
AMK, Alter. Ihr hört das schon im Hintergrund oder wo auch immer oder wie auch immer ihr es wahrnehmt. Wir sind heute wieder in einem etwas anderen Setup zueinander geschaltet. Damit wisst ihr schon, nicht nebeneinander. Ist im Moment einfach vom Arbeitsaufwand her nicht möglich. Ich hänge irgendwo zwischen Champions League, Europa League, Bundesliga und Boxen fest und bin ehrlicherweise froh, dass ich es jetzt irgendwie überhaupt schaffe, ohne dass ich mich so wahnsinnig viel mit anderen Themen beschäftigen kann außerhalb der Arbeit. Nichtsdestotrotz, und das ist ja das Gute, kriegen wir es trotzdem immer irgendwie hin. Und ich würde jetzt einfach mal in diese Folge reinschmeißen mit unserem fortlaufenden Thema, das Premier League Concussion Protokoll. Ihr wisst schon, bei einer Kopfverletzung darf, oder anders, dann wird ein Mediziner zu Rate gerufen und der entscheidet auswechseln, ja oder nein. Wenn er auf Auswechslung entscheidet, dann gibt es eine extra Auswechslung, die nicht gegen das Kontingent gerechnet wird, sowohl für die auswechselnde Mannschaft als auch dann für die andere obendrauf. Soweit in der Theorie, in der Praxis nicht so weit.
Ja, es gab eigentlich, es ist nicht so das ganz große Thema, aber trotzdem, mich hat es irgendwie aufgeregt, deswegen fand ich es irgendwie ein persönliches Anliegen, es irgendwie einzubauen. Zusammenprall Thomas Suchek mit einem Gegenspieler am Wochenende beim Spiel West Ham gegen Tottenham, das ich ja kommentiert habe, und wo erstmal weitergelaufen. Ich glaube, Craig Pawson war es, wenn mich alles täuscht. Ich glaube, ich war sogar gegen Craig Dawson. Ich glaube, der Zusammenprall war mit dem anderen, mit Tottenham-Spiel logischerweise. Das Wortspiel passt dann nicht. Aber genau so war es eben. Also der Thomas Suchek prallt mit jemandem zusammen, blutet sofort aus dem Auge. Auf der rechten Seite dort diese Augenhöhle ist sofort angefangen zu bluten, wahnsinnig blutüberströmt. Und trotzdem lief das Spiel erstmal weiter, nicht lange, ja, aber so 5, 6, 7, 8 Sekunden auf jeden Fall. Und dann eben die Unterbrechung erst. Und ich finde, das ist einfach genau der Punkt, wo wir hin müssen. Ich habe das dann gesagt und auch ich habe die Twitter-Reaktion auch mitbekommen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Also alle sofort, wie kann man da nur weiterspielen lassen? Es war sofort zu sehen, was da gerade passiert ist. Und da dann wirklich nochmal erst weiterlaufen zu lassen, finde ich persönlich, ist halt genau, führt genau das ad absurdum was, und hebelt genau das aus, Mega-Wortspiel, was wir eigentlich die ganze Zeit wollten und was, wofür diese Regel ja auch geschaffen worden ist, nämlich die Gesundheit der Spieler. Das ist, wenn die Situation wahrscheinlich ein bisschen dynamischer gewesen wäre, wäre Pawson schon weitergelaufen und es hätte gar keiner mitbekommen, dass der da gerade blutet und offen ist. Das ist einfach, finde ich, man muss auch nicht übertreiben, aber es ist einfach schon genau das, was wir eben nicht wollten, und man muss schon aufpassen, dass es eben nicht einreißt.
Ja, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht mehr verlieren. Eine etwas schönere Nachricht, oder ich meine, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, seit dem 19. Februar ist ein neuer Ball im Einsatz in der Premier League, der so gewisse Retro-Vibes bringen soll, in dem Design, das schon mal zwischen 2004 und 2008 gespielt worden ist. Und witzigerweise ist der Ball schon einen Tag vorher in den Verkauf gegangen. Wen hat es gewundert? bevor ich dich frage, wie du den Ball findest, muss das sein? Ist das gut, dass innerhalb der Saison inzwischen jetzt auch schon gewechselt wird, oder ist es vielleicht einfach nur die logische Folge?
Also mich wundert gar nichts mehr, ehrlich gesagt, wenn alle Mannschaften drei Trikots haben und die jährlich gewechselt werden. Das ist halt beim Ball genau dasselbe. Ich glaube, du machst einfach nur die Möglichkeit wieder, einfach, dass jemand irgendwie diesen Ball kauft. Fakt ist aber, du entwertest natürlich die Bälle, die davor eben draußen waren. Du glaubst, du hast den offiziellen Premier League Ball und plötzlich kommt dann die gelbe Variante, die ja sowieso, dieser High Whiz Ball, also High Visibility, hohe Sichtbarkeit, die kommt ja sowieso dann immer, und jetzt plötzlich gibt es dann auch noch diesen Ball dann der Wochen der Entscheidung, wie es so offiziell hieß. Also mein Ding ist es jetzt nicht unbedingt, ich finde es ganz cool so als Außenstehender, weil es halt was Neues, und wahrscheinlich bei FIFA denkst du dir, hey cool, neuer Ball, aber als jemand, der den alten Ball hat, zum Beispiel, denkst du dir wahrscheinlich, was soll das, es ist einfach nur wieder eine Art Geldmacherei, aber auch da jetzt nicht das große Thema. Aber ja, klar, also mich hat es beschäftigt. Ich fand es irgendwie schon witzig und ich habe es ja auch, glaube ich, in den Spielen immer erwähnt, weil ich es einfach erwähnenswert fand.
Ja, und weil du natürlich auch helfen willst, dass der amerikanische Hersteller zu größerem Reichtum kommt, weil du einer von denen bist.
Genau. Absolut.
Ich finde das Design ehrlicherweise im Vergleich zu den letzten Bällen aber ziemlich Also ja, klar, das würde theoretisch die eine oder andere Erinnerung hochrufen, aber ansonsten finde ich es tatsächlich unspektakulär.
Aber wenn du, also ehrlich gesagt, ich habe das mitbekommen, dass der Ball draußen ist, ja, also wirklich. Und wenn du jetzt nicht Retro-Vibes gesagt hättest und an was das erinnert, ich wäre da nicht drauf gekommen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe jetzt nicht groß damit beschäftigt, ich habe wirklich bloß die Instagram, da sieht man mal, ich bin ein großer Journalist, wie viele, die, ich habe meine Quelle bei Instagram. Ich habe wirklich nur diesen einen Post gesehen von der Liga, neuer Ball. Und das habe ich dann gesehen und dachte mir irgendwie so, ah, okay, cool, neuer Ball. Aber dass das jetzt irgendwie Retro-Vibes hat, das habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Da bist du mir vielleicht voraus.
Ja, böse Zungen würden behaupten, irgendwann muss ich das ja mal sein. Daher.
Absolut.
Die nächste Meldung ist, ich würde schon sagen, etwas härterer Natur und da müssen jetzt die Fußballpuristen durch oder eben auch nicht durch. Angeblich, die Sun sagt, deshalb das angeblich wirklich nochmal unterstrichen, hat Premierminister Boris Johnson entschieden, dass wieder Sportzuschauer zugelassen sein werden am letzten Spieltag der Premier League. Also er nennt den 23. Mai, das kann man jetzt sagen, zufällig oder nicht, fällt genau auf dieses Datum. Und er sagt, dass dann bis zu 10.000 Fans, also rund 25% der Kapazitäten wieder, ja, wie soll man sagen, besetzt sein dürfen. Natürlich geht es jetzt nicht nur um den Fußball, sondern auch Tennis und so weiter. Also grundsätzlich will er den Profisport wieder bevölkern, aber eben natürlich und vor allen Dingen auch darum. Also bis zu 10.000 Fans, die dann im Zweifel den letzten Premier League Spieltag sehen können. Und wir erinnern uns, im Dezember gab es ja schon mal so einen Versuch, so in diese Richtung zu gehen. Ist das ein Strohfeuer? Ist es politischer Aktionismus? Ist es einfach nur die Schnauze voll haben? Ist es den Umfragen trotzen? Oder was steckt da dahinter? Und ist es so eine gute Idee?
Wahrscheinlich von allem ein bisschen, glaube ich. Also ich bin jetzt momentan nicht so im ganz, ganz tiefen Thema drinnen, was so die englische Politik betrifft. Das Letzte, was ich gehört habe, ist einfach, dass alle sich sowohl in England als auch in Europa darüber auslassen, so quasi, wie sehr Boris Johnson einfach zurück, immer mal wieder zurückrudert, dann wieder nach vorne geht, dann wieder zurück. Die haben ja schon wirklich, also viel wankelmütiger die Politik betreibt als in Deutschland. Und jetzt hat wieder so ein Zeichen. Ich glaube, es ist einfach mal zufälligerweise genau dieses Datum. Alle, ich kann es nicht mehr hören, auf jeder Pressekonferenz wird jeder Trainer jede Woche wieder gefragt, was wäre denn bei so einem Spiel, wenn auch noch Fans dabei wären? Ja, was willst du denn sagen? Also Fans brauchen wir jetzt nicht. Die nerven eigentlich nur, die sind so laut, ich hör Popcorn knirschen hinter mir, ich hab's ganz lieber ruhig, ich hab's gern lieber ruhig. Selbst wenn ein Trainer das denken würde, was keiner denkt, der würde es niemals sagen. Also totaler Scheiß, diese Frage zu stellen, aber okay. Deswegen, ich glaube, dass mit Sicherheit der ein oder andere, dass jeder das wieder begrüßt, wir doch auch. Ob das dann gesundheitlich zu verantworten ist, das müssen andere Leute entscheiden, aber also mich wundert es, also dass es genau an diesem Wochenende ist, das kann ja kein Zufall sein. Also wer daran einen Zufall denkt, der muss wirklich schon sehr viel Fantasie haben.
Also offiziell ist es ab dem 17. Mai, aber es zählt natürlich genau darauf ab, dass zumindest genau. Die Fans dann in dieser Saison ihr Team noch einmal sehen können und dann vielleicht irgendwie das richtige Kreuz setzen, aus seiner Sicht das Richtige. Also ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll. Mich langweilt es auf eine Weise irgendwo und vielleicht ist es aber auch total richtig, dann solange es halt geht, das ein, zwei Mal den Menschen zu geben, dann wird es eh wieder nicht gehen. Und im Sommer, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist das, oder ja, kann man davon ausgehen, dass es dann der Präsommer ist, da mag das dann schon irgendwie mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen ja, problemlos vonstatten gehen. Nur, das ist ja das, was du sagst, in England, insbesondere jetzt mit dieser Mutante, hat natürlich eigentlich die allergrößten Schwierigkeiten in ganz Europa mit Covid-19 gehabt. Dass die dann die Ersten sind, die vorne wegpreschen, zeigt halt, glaube ich, einfach auch nur, mit welchem Typen wir es da an der Regierungsspitze zu tun haben und dass das manchmal wirklich einfach bloß blanker Populismus ist, glaube ich, inzwischen allen klar, ohne dass wir jetzt weiter auf politische Inhalte eingehen müssen. Aber ja, um ehrlich zu sein, ich bin inzwischen fast willenlos und geneigt, das einfach so hinzunehmen, wie es ist. Und dann haben wir halt wieder für ein Spiel Zuschauer und dann vielleicht nochmal wieder bei, nein, nicht, im ersten, zweiten Spieltag wieder vorbei. Daher, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich damit anfangen soll. Das ist diese Meldung, das hat ja ein Journalist, ich glaube Martin Lipton heißt der, muss man schnell nachschauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, von der Sun, der hat das, glaube ich, getwittert, Martin Lipton, genau, und da Das läuft so fast schon ungefiltert bei mir rein, weil es mich irgendwie gerade gar nicht interessiert, sondern ich glaube, dass wir gerade eben mit diesem Virus ganz andere Themen haben, als jetzt uns darüber Gedanken zu machen, ob Zuschauer zugelassen sein sollten bei Sportevents oder nicht. Auch wenn, wie gesagt, vielleicht sogar im Zweifel die Dunkelziffern in den Wohnzimmern, weil in England ja alles andere mit Pay-TVs und so weiter teurer ist, vielleicht sogar zurückschrauben lässt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das kann man unter Beliebtheitsfang irgendwie abspeichern, so würde ich es mal denken.
Aber können wir bitte noch festhalten, dass Sheldon Cooper irgendwann mal den Präabend einführte und du jetzt den Präsommer? Ich finde, das ist eine absolute Meldung wert.
Ich hatte dich dahingehend informiert.
Absolut. Ich hoffe, dass es wirklich dann sich auch durchsetzen wird langfristig. Ich weiß nicht, was der Präsommer ist, aber vielleicht ist der jetzt schon. Ist der jetzt schon der Präsommer? Definier das mal genauer, bitte. Wir wollen da
Ja.
Vorschläge.
Also
Konstruktiv.
ich mache eine kleine Ausfahrt und gebe an der Stelle gerne, wie würden die cooleren Leute sagen, Props an einen Podcast, den ich sehr gerne höre, Power Wrestling Podcast. Da ist ein Podcaster, der seine Theorie hat, dass der Sommer losgeht im Mai und endet im September und alles andere ist Winter. Also der teilt nur noch in zwei Jahreszeiten ein. Finde ich eigentlich soweit ganz pfiffig und so mache ich es jetzt halt auch. Prä-Sommer ist dann einfach alles ab 18 Grad bis 24 Grad im
Was machst
Tagesschnitt
denn?
zwischen 11
Ach so,
und
ach so.
17 Uhr. Oder keine Ahnung.
Okay. Setze ich mit Sicherheit durch, bin ich ganz sicher.
So, soweit, bevor wir dann in unsere anderen Themen einsteigen. Bevor ich es wieder auch da vergesse, weil vielleicht merkt man sich, ich bin nicht hundertprozentig so auf Linie, weil ich sehr wenig schlafe im Moment. Es sei noch einmal geplagt. Vielen Dank an diejenigen, die diesen Podcast möglich machen, die Patroninnen und Patrone. Und es kommen auch immer mehr Frauen dazu, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Daten, glaube ich, kennt ihr inzwischen alle. Nichtsdestotrotz, weil auch dann immer mal wieder nachgefragt wird. Patreon.com/clickandrush oder aber die meisten wollen einfach per PayPal sich erkenntlich zeigen, das wäre es clickandrush@gmail.com. Als Beispiel nur Michael, ich weiß auch da wieder nicht, ob ich den Namen sagen darf, soweit habe ich nicht gefragt, hat eine elefantöse Spende über PayPal im dreistelligen Bereich uns zukommen lassen. Grandios einfach und vielen Dank an den Michael, dem ich das auch schon, oder ich glaube du auch sogar, als Dankeschön haben wir ihm das geschrieben. Es soll nochmal nicht heißen, dass die anderen, die niedrigeren Spenden nichts wert sind oder so. Wir haben das so vereinbart, jeder gibt, was er kann und will. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon erwähnenswert, was der Michael getan hat. Und deswegen auch hier nochmal das Dankeschön und genauso an diejenigen, die sich schon bei unserer Kollektion bedient haben. Auch da gerne nochmal den Link kleinigkeit.info/click-rush. Da könnt ihr euch jetzt für den Sommer zum Beispiel einkleiden in der Farbe eures Vertrauens mit dem Pfeil eures Vertrauens. Auch da haben wir schon ein paar Bilder bekommen. Die meisten, nicht die meisten, ich glaube sogar 100%, sind wirklich sehr positiv angetan, so wie wir es auch sind, von der
Absolut.
Qualität und den Schnitten der Kollektion, die wir gemeinsam da mit Kleinigkeit an den Start gebracht haben. Auch da könnt ihr mit einem kleinen Teil gegen eine Gegenleistung uns helfen, den kleinen Teil, den wir dann eben bekommen,
Eine
um es dann
Kleinigkeit.
auch in den Topf gehen zu lassen. Das also zu den Möglichkeiten, die ihr habt, um uns zu unterstützen für das, was wir hier machen, nämlich was ich eigentlich gar nicht machen dürfte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gar nicht weiß, wann ich noch schlafen soll. So, jetzt sind wir am 24. Februar bei der Aufnahme. Das bedeutet, in ja, rund 1,5 Tagen wird Jamal Musiala 18 Jahre alt. Und jetzt hat er zum einen, so hört man, sich dafür entschieden, langfristig bei Bayern München zu bleiben. Das ist jetzt erstmal relativ egal. Zum anderen hat er sich dafür entschieden, für den DFB aufzulaufen und nicht für die FA. Sprich, also Joachim Löw und der Verband haben ihm etwas bessere Perspektiven aufgezeigt, als das im englischen Verband der Fall gewesen ist. Jetzt kann man ketzerisch fragen, ist die Perspektive einfach nur die Spielzeit, die er bei Deutschland wahrscheinlich eher bekommen würde als bei England?
Ja, wahrscheinlich. Nein, also ich weiß es nicht. Ich hab auch lange überlegt heute, warum, weshalb, wieso, warum. Es ist wirklich eine Frage. Also ich habe gerade gelesen, vorher hat irgendwie, das packt natürlich die Engländer sofort wieder aus, vor 2 Jahren mal irgendwie gesagt, er hat ein englisches Herz und es sei ihm ganz wichtig. Heute in der Entscheidung stand ganz fest drinnen, er wollte für das Land spielen, wo er geboren ist, also Deutschland. Im Endeffekt hat er ja Länderspiele für beide U-Nationalmannschaften, ich glaube für England aber weit mehr, oder? Ich glaube schon irgendwie über 20 und für Deutschland, ja, glaube ich, bis 2, wenn mich alles täuscht. Ich weiß nicht, was dann der entscheidende Punkt war. Wahrscheinlich wird Joachim Löw ihm gesagt haben, pass mal auf, ich nehme dich jetzt gleich mit. Bei den Engländern wird es das wahrscheinlich noch nicht gegeben haben. Und dementsprechend ist es eine gute Möglichkeit, wahrscheinlich zu sagen, okay, dann spiele ich jetzt gleich, ich weiß, wo ich bin. Und dann kommt vielleicht noch eine Sache dazu, wo man wirklich sagen muss, das, glaube ich, hat eine gewisse Kapazität. Du bist ja auch auf dieser Welt geboren. Du weißt ja, was dich erwartet. Und wenn du dir überlegst, Deutschland hat 4 Sterne, befreit England einen, vielleicht überlegst du da auch ein bisschen, was so die Vergangenheit war. Du spielst jetzt in Deutschland, du hast einen ganz anderen, du weißt ganz genau, beim FC Bayern, der Vertrag läuft ja, glaube ich, aus, aber wird mit Sicherheit verlängert. Du weißt, du bist in der Bundesliga, du weißt mit Sicherheit, du kriegst hier beim FC Bayern, hast du eine Zukunft, das werden sie ihm schon gesagt haben. Das heißt, du weißt, dass der Bundestrainer in der Nähe ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann eher so, dass er einfach viel zusammengespielt hat, dass er einfach weiß, okay, das funktioniert. Dass er hier auf jeden Fall drankommt. Es gibt eine gewisse Erfolgsgarantie, die wahrscheinlich größer ist bei den Engländern, einfach aus der Tradition heraus, aus der Statistik heraus. Und dann natürlich auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort jetzt schon eine Perspektive gegeben hat. Joachim Löw wird ihm gesagt haben, pass mal auf, genau, dich brauchen wir jetzt, ich würde dich jetzt schon mitnehmen zur Euro. Bei den Engländern wird es wahrscheinlich noch nicht mehr Gespräche gegeben haben, allerhöchstens vielleicht mit den U-Nationaltrainern. Und dann würde er gesagt haben, aber das ist eigentlich, glaube ich, schon eine Chance, dort das zu machen. Und dann lässt man sich vielleicht auch mal überreden. Also das ist noch ein junger Mann, der mit Sicherheit jetzt nicht, ich glaube, wenn du 35 bist, denkst du da anders drüber nach oder denkst vielleicht ein bisschen tiefgründiger, will ich jetzt nicht sagen, aber du hast vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, um sowas dann einschätzen zu können. So erliegst du vielleicht dem einen oder anderen noch. Aber im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, wer braucht ihn momentan mehr? Deutschland, klar, weil die Talente sind in England so mannigfaltig unterwegs, dass du da jetzt nicht unbedingt die großen Probleme hast. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man ihn noch nicht angerufen hat, nicht unbedingt. Also ich hätte es trotzdem gemacht, ja, aber könnte ich es verstehen, wenn es so wäre. Und dementsprechend vielleicht hat er sich von diesen Besitzungen dort einfach ja so beeindrucken lassen, dass er es gemacht hat. Aber insgesamt für die deutsche Nationalmannschaft muss man sagen, ein absoluter Gewinn für England, natürlich ein großer Verlust, auch wenn die momentan sehr viele Talente haben, aber so eins wie ihn, ich glaube, das würde jede Nation schmerzen.
Hätte theoretisch der Vollständigkeit, aber auch wenn Nigeria noch spielen können, da sind ja Wurzeln auch noch da und geboren ist in Stuttgart, das wissen wir, glaube ich, inzwischen echt alle. Ich glaube auch so ähnlich wie du, dass das jetzt im Moment, also Löw hat ja schon in Aussicht gestellt, dass er ihn nominieren wird für die März-Länderspiele. Das gleiche hätte Southgate auch gemacht. Das ist eigentlich auch krass, dass die beiden Nationaltrainer inzwischen sogar schon bei einem 18-Jährigen so zu falschen haben, weil sie ihm dann sagen müssen, aber mir kannst du dann schon sehr früh sehr viel spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der bei England leistungsmäßig ganz gerade was im Nationalmannschaftskader verloren hätte, glaube ich nämlich nicht. Gerade auf diesen, genau, auf der Position oder auf den Positionen, die er bekleiden kann, sind sie an sich ja zu gut besetzt und das ist ja auch im Leben keine Möglichkeit, zur Europameisterschaft zu fahren. Bei den Deutschen wird er einfach wahrscheinlich aus politischen Gründen das einfach erstmal sogar tun und ich glaube, dass die Gesamtkonstellation für ihn halt dann ganz gut ist. Wenn er bei Bayern wirklich bleiben will, wonach es ja aussieht, dass er um 5 Jahre verlängert, dann ist eigentlich nur wahnsinnig clever, auch für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und damit ist ja schon erkennbar, welchen Karriereplan er verfolgt und ist irgendwie dann, wie du sagst, für England auch schade, hast schon recht. Und ich sehe gerade, ich habe einfach mal so bei Google News eingegeben, Jamal Musiala und habe einen mit einer Überschrift überschriebenen Kommentar gelesen, Jamal Musiala ist der größte Löw-Erfolg seit 2014. Und jetzt will ich eigentlich noch kotzen, weil das ein dermaßener Schwachsinn ist. Aber okay, soll ja kein anderer...
Das google ich jetzt auch, wer das geschrieben hat.
Ja, Du wirst dich nicht wundern, kann ich dir sagen.
Ich kann mir schon vorstellen, wer es war.
Manchmal schon echt erbärmlich.
Ich tippe auf einen großen Premier League-Experten.
Ach, ich glaube, der würde sich als Experte für alles bezeichnen. Aber gut. lass uns eins weitergehen, weil, muss ja, also vielleicht das noch abschließend, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe irgendwie gedacht, das fällt trotzdem auf England, weil gerade der Der soll ja auch mit einigen Engländern gut befreundet sein, in dem Alter, Jude Bellingham zum Beispiel vor allen Dingen, sodass ich mir irgendwie gedacht habe, vielleicht gibt dann diese Talentdichte den Ausschlag pro England. Insofern hat es mich etwas überrascht, dass dann Deutschland doch noch attraktiv genug für ihn ist. Aber ansonsten ist es ja für unseren Podcast jetzt dann damit eigentlich weiter gar nicht mehr interessant, weil er gilt jetzt in Zukunft als Fußballdeutscher sozusagen und
jetzt weiß ich
halt irgendwann mal in die Premier League. Soweit also dazu.
Ich dachte jemand anderen. Ich hätte an einen anderen gesagt. Ich hätte an einen anderen gedacht.
Ja.
Ich hätte an CF gedacht.
Ja, ist eigentlich besser. dann lass uns ein etwas, wie soll man sagen, suffisanteres Thema fast schon reden, bei dem du mir ein bisschen helfen musst, weil du mich damit auch überrascht hast. Es geht um Fantasy Football, Aston Villa und Jack Grealish.
Ja, ich fand es einfach so witzig. Mir hat tatsächlich eine Userin das geschickt, die Yvonne, liebe Grüße, die mich darauf das erste Mal aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich es kurioserweise, wurde es mir 10 Minuten später auch angezeigt bei diversen Newsportalen. Aston Villa hat es tatsächlich gewagt, ihre Mannschaften, ihre Spieler vom Fantasy Football irgendwie zu sperren. Die dürfen jetzt nicht mehr Fantasy Football spielen, weil sie eben. Jack Grealish, für die es nicht wissen, war ja verletzt. Und logischerweise wussten die einen oder anderen Spieler das schon, dass der verletzt sein würde. Und daraufhin haben mehrere Spieler, unter anderem Matty Target und Neil Taylor, die haben ihn dann aus der Fantasy-Mannschaft rausgenommen, haben ihn verkauft, weil sie eben wussten, okay, der ist längere Zeit jetzt also nicht mehr dabei. Und haben ihn daraufhin einfach aus dem Team rausgeworfen. Dementsprechend wusste natürlich der Gegner und wusste natürlich jeder schon, okay, Grealish wird nicht spielen und konnten sich darauf einstellen. Jetzt gebe ich die Frage gleich mal an dich zurück. Was macht das mit dir?
Gar nichts. Also auch wenn ich jetzt der Spielverderber bin, ist es mir scheißegal. Ist mir, also generell, ich verstehe das Prinzip und die Faszination dieser Fantasy-Manager auf eine Weise, weil es am Anfang immer spannend ist, sein Team zusammenzustellen, um zu gucken, halt, wer es wie bewertet. Und ich kenne die verschiedenen Regularien der ganzen Fantasy-Manager überhaupt gar nicht. Und der zweite Punkt, und der lässt mich dann einfach immer auch gar nicht mitmachen, auch wenn das Kollegen immer nicht so cool finden. Ich habe überhaupt keine Zeit, das Team dazu rumzubasteln. Und keine Ahnung, wenn Profifußballer das haben, dann möchte ich sie dazu beglückwünschen. Ich verstehe aber ehrlicherweise auch nicht, warum die da mitspielen. Also mir gibt es nichts. Infolgedessen ist mir auch die Meldung total wurscht. Das hilft einfach nicht.
Sag einmal, wie kannst du es wagen? Ja, also ich bin ehrlich genau der gleichen Meinung. Also ich habe das am Anfang mal, ich habe Helge Peier, das wird auch mal angefangen, irgendwann mal, ich habe die ersten 3 Spieltage habe ich es gemacht. Am 4. Spieltag habe ich es dann vergessen und dann bist du eh raus. Also zumindest habe ich das Gefühl dann, okay, angebrochen, ciao. Und dann ändere ich das nicht mehr. Und dann war es irgendwie so, dass ich einfach keine Lust mehr drauf hatte irgendwie. Und dann siehst du, dass da teilweise irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben von Premier League, ja, die dann einfach plötzlich dich überholen, einfach nur, weil sie irgendwelche Forenbeiträge lesen von irgendwelchen Leuten, holt den und den, weil der hat das und das und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schauen die Spieler eigentlich gar nicht, sondern haben einfach nur Glück, dass irgendjemand ihn irgendwo, also mein Ding ist es auch nicht, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie großartig gemacht, genau dasselbe wie Sportwetten, habe ich auch noch nie gemacht, oder einmal habe ich es gemacht, glaube ich, gell? Das war doch irgendwie mal immer noch meine grandiose Geschichte, die ich immer erzähle. Wir waren, wie alt waren wir, 16? Wir durften eigentlich noch nicht mal wetten.
Ich glaube, jünger sogar.
Noch jünger, ja, und ich wollte aus 5 Euro 20 machen, was für mich damals ein Haufen Geld war, das Taschengeld. Und habe nur billige Wetten abgegeben, wie Real Madrid besiegt Murcia, Bayern München besiegt, keine Ahnung, Augsburg, ich weiß es nicht mehr, und Celtic Glasgow schlägt bla bla bla. Die haben 49 Mal in Folge gewonnen und dann spielen die unentschieden. Und damit war natürlich unser ganzer Tipp weg und damit hatte ich keine Lust mehr. Ich habe gesagt, okay, nie wieder, weil wir haben nur die sichersten Tipps genommen ever. Und trotzdem, im Endeffekt kannst du es nicht sagen. Dann habe ich gemerkt, okay, das war damals 5 Euro war für unser Taschengeld viel Geld. Es war damals noch eine Maxi-CD. Und dementsprechend, ich habe einfach gesagt, nee, ich mag das nicht mehr. Und das ist dasselbe mit Fantasy-Football. Mir gibt es einfach nichts, weil, keine Ahnung, wem will ich denn was beweisen? Also dann gibt es halt irgendwie einen, der weiß dann alles besser als ich. Und dann herzlichen Glückwunsch, soll das auch haben. Ich habe die Zeit einfach nicht, jeden Tag danach zu schauen, was mit meinem Team jetzt los ist. Und vergesse es meistens dann auch und dann bin ich raus. Wenn du dann irgendwann mal halb angebrochen dein Team rumliegen hast und 3 Spieler sind schon verletzt, die sind schon weg, warum soll ich denn weiterspielen? Macht ja keinen Sinn mehr.
True. Not true. Also falls ihr jetzt, also deswegen greife ich das auch gerne nochmal auf. Ich weiß schon, das erreichte uns ja auch vor jeder Saison und in diesem Sommer war es halt einfach wirklich einfach überhaupt gar nicht möglich. Aber ich weiß schon, dass uns Hörerinnen und Hörer dazu bringen wollen, dass wir in eine Fantasy-Liga reinstarten. Es ist jetzt an euch, Überzeugungsarbeit zu leisten diesbezüglich, wenn ihr sagt, ihr könnt halt nicht mehr ohne einen Fantasy-Manager im Click-and-Rush-Kosmos leben, dann würde dann also die Hörer entscheiden sozusagen, dann würden wir uns vielleicht irgendwie dazu breitschlagen lassen, aber ihr dürft halt nicht böse sein.
Ihr macht uns sowieso fertig, ganz einfach.
Ja, gut, das ist ja klar. Das ist ja klar. Ich kenne es von Dre Vogt zum Beispiel, der so einen Fantasy-Podcast immer vor der Saison aufnimmt und sozusagen in diesem Podcast einfach mal kurz bespricht, welche Spieler man holen sollte, könnte und warum. Und sowas ist dann schon interessant, weil es ja irgendwo einen sportlichen Bezug hat. Aber also ich meine, sowas könnte man sich mal vorstellen, dass wir unser Team vorstellen. Aber das Team dann wirklich zu führen, also ich bin ja Gott froh, wenn in den anderen Konsolen zum Beispiel mein Team nicht verwahrlost. Insofern, ja, glaube ich, ist das fast schon die Absage für das. Und das wird euch jetzt auch keinen Bock mehr machen nach dem
Einschätzen. Oh Mann, das war's.
Lass uns heute die Schwerpunkte setzen bei Teams, denen es nicht so gut geht. Und keine Angst, es geht nicht schon wieder um Liverpool. Das wissen wir inzwischen alle, dass man die momentan ganz gerne spielt, weil sie alle einfach in einer anderen Phase unterwegs sind. Sondern es geht um Teams, die, ja, oder um ein Team, zumindest das unten drin steht, aber im Moment noch 4 Punkte Vorsprung hat vor dem ersten Abstiegsplatz. Brighton Hove Albion steht auf Rang 16. Und Graham Potters Team ist eigentlich genauso unterwegs wie letzte Saison, nach Restart insbesondere. Also man hat das Gefühl, also richtig mag denen nichts gelingen, sind auch schon wieder jetzt seit 4 Spielen ohne Sieg und trotzdem die ganz große akute Not geht nicht um, weil sie irgendwo zwischen 17 und 16 seit ja, eigentlich 12 Spieltagen stehen.
Ja, genau, das ist irgendwie das Krasse. Also ich verstehe es irgendwie auch nicht, wie das sein kann. Ich habe ja damals mit einem Brighton-Kollegen telefoniert von The Athletic, glaube ich, der mir damals eigentlich gesagt hat, so nach dem Restart hat man schon gemerkt, dass sie ein bisschen was angepasst haben. Sie haben damals ein wenig mehr pragmatischer gedacht. Auf Deutsch gesagt, sie haben pragmatischer gedacht. Super Hebel, gut gemacht. Also sie haben pragmatischer gedacht. Irgendwie, man hatte das Gefühl, dass sie eben mehr machen, dass sie irgendwie nicht mehr ganz so offensiv, nicht mehr so ganz gedankenlos spielen, sondern schon auch ein bisschen ergebnisorientierter. Das war wirklich so. Und in der Folge muss man halt sagen, dass es im Endeffekt jetzt eigentlich wieder so ist. Ich hab gerade diese Zahl vor mir liegen. Crystal Palace hatte einen Expected Goals Wert von, jetzt halte ich fest, 0,23. Und Brighton hatte einen Wert von 2,51. Das ist halt einfach Wahnsinn, wenn du dir das mal überlegst, was das bedeutet. Das ist ja schon Wahnsinn. Und dann gewinnt Crystal Palace dieses Spiel aber 2-1. Das ist ja, glaube ich, wirklich absolut pragmatisch. Dann auch noch im M23 Derby. Das ist ja genau dieser Punkt. Die spielen schön. Ich habe auch das Spiel gegen Manchester United damals kommentiert. Wer sich daran noch erinnern kann, das ist 3-2, glaube ich. Die haben 4 Aluminiumtreffer gehabt. Das ist halt sehr typisch für diese Mannschaft. Die spielt sich schon Gelegenheiten. Sie spielt sich viel raus, versucht es immer wieder mit guten Ansätzen, alles bestückt. Graham Potter ist ein super Trainer, glaube ich, sehr intelligenter Typ, sehr bedachter Typ. Ich glaube, Guardiola hat letztens gesagt, der beste englische Trainer, der momentan rumläuft, da glaube ich, hat er recht, ist jetzt auch jetzt nicht so mega schwierig, aber trotzdem, es ist insgesamt ein sehr gutes Projekt, das der da auf den Weg bringt, aber die Spieler sind einfach nicht effizient in den meisten Spielen. Ich glaube, das ist eben der Punkt. Ich habe letztens mit dem Kollegen telefoniert, der Leeds betreut, der eben sagte, schau dir die Tabelle mal an. Fulham hat 22 Punkte, die sind Drittletzter. Er glaubt kaum, dass noch irgendeiner an die 30 Punkte rankommt insgesamt. Von diesen dreien, die da unten drin stecken. Höchstens noch Fulham. Und damit sind alle anderen Mannschaften, die drüber sind, wahrscheinlich schon durch. Weil Brighton kann es erreichen, Newcastle wird es wahrscheinlich noch erreichen, aber von den dreien eher nicht mehr. Und damit kann man das sagen, was wir immer wieder sagen, wahrscheinlich haben diese Teams wie Brighton, Newcastle, Burnley, Southampton, Crystal Palace einfach halt drei dümmere Teams gefunden als sie und das wird wahrscheinlich dann im Endeffekt den Ausschlag geben. Ich hoffe irgendwie, dass diese Rechnung nicht aufgeht, weil das wäre zu einfach. Ich glaube, dass Fulham, was die momentan machen, gefällt mir richtig gut. die sind in jedem einzelnen Spiel angezündet. Die sind in jedem einzelnen Spiel, hat man das Gefühl, du kriegst hier kein Tor einfach geschenkt, sondern du musst es dir entweder verdienen oder es geht 0-0 aus. Oder irgendwie halt 1-1 oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die mit dem Unentschieden momentan rausgehen, ist sehr hoch. Mir gefällt das wirklich sehr gut, was Scott Parker macht. Da ist eine ganz andere Schärfe drin als zu Beginn der Saison. Und das ist das, was mich sehr beeindruckt. Diese Mannschaft ist wirklich unfassbar schwierig zu spielen momentan. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass die noch belohnt werden und dann vielleicht ein anderes Team erwischt wird, die nämlich glauben, ja, uns kann ja sowieso keiner mehr was. Dann können wir für die nächste Saison planen und dann wird es schon besser. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Brighton würde ich da jetzt nicht irgendwie runterreden. Ich glaube schon, dass die, wie gesagt, viel richtig machen. Es gefällt mir, ich mag den Ansatz. Wenn du weißt, du darfst die kommentieren, hast du immer was zu erzählen. Es ist nie dreckiger Fußball, sondern es ist immer schön anzusehender Fußball. Dasselbe, was man bei Leeds auch immer sagt, dass man eben sagt, entweder sie sterben einfach laut oder sie gewinnen laut, eins von beiden. Aber was dazwischen gibt es nicht. Bei Brighton ist das Problem, dass sie einfach das nicht schaffen zu gewinnen. Und das ist halt das große Problem. Es ist ehrenwert, so viele Chancen rauszuspielen. Es ist ehrenwert, so energetisch zu spielen. Aber wenn du natürlich immer wieder unterliegst, auch gegen Crystal Palace, jetzt so in dieser Art und Weise, gegen ein Team, das momentan eigentlich nicht viel auf die Kette bekommt, dann muss man halt echt sagen, braucht man sich irgendwo nicht wundern und dann geht das große Gerechnet irgendwann mal doch los.
Ja, das Ding ist, also ich habe gerade die Zahlen vor mir und schaue es mir an, wenn man sich mal anguckt gegen, also erstens verlieren tun sie gar nicht so oft, aber sie spielen wahnsinnig oft unentschieden, viel zu oft unentschieden, insbesondere auch gegen Teams, die sagen wir mal, auf ihrem Niveau sind oder tabellarisch sogar drunter. Gegen Sheffield unentschieden daheim gespielt, 20. West Brom 19. Fulham 18. Burnley 15. auswärts dann wohlgemerkt, unentschieden gespielt. Was haben sie in all diesen Spielen gemacht oder auch in Spielen gegen andere? Sie haben bei weitem mehr Ballbesitz und bei weitem mehr Abschlusssituationen kreiert. Das heißt, sie hätten die Dinger an sich gewinnen müssen. Tun es aber nicht. Und gegen Crystal Palace, also ich habe diese Expected Goals-Grafik da auch rumwabern sehen, in einem wohl nicht so tollen Spiel, was ich jetzt so gesehen und gehört habe. Ich habe es tatsächlich nicht selber sehen können. Insofern ist dann die Aussage dann auch obsolet dafür. Aber das ist ja schon so. Ich habe im Deadline Day Sonderpodcast sie gelobt, ob ihre Scoutings, und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne, was sie da tun und wie sich der Verein, und da bin ich völlig falsch gelegen, seit der Beurlaubung Chris Hutens dann weiterentwickelt hat, das muss man ja einfach nur loben, das geht gar nicht anders. Aber, und das muss man schon eben auch sehen, vielleicht ist es ja sogar fast zu viel, was die da machen, um irgendwie eine gewisse Kontinuität, Automatismen reinzubekommen, um eben diese Teams, denen sie ja offensichtlich spielerisch überlegen sind, dann auch final zu schlagen. Das ist so mein Punkt, den ich habe. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, so wie du es auch gesagt hast, dass Graham Potter auch eigentlich nur für die Bewerbung unterwegs ist. Ich denke nicht, dass der noch so allzu lang da Trainer sein wird. Kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, also wie gesagt, also jeder lobt ihn. Ich finde es auch sehr charmant, was er macht, wie er redet. Ich mag das gerne. Der ist super intelligent, super out of the box. Also wenn man das mal mitbekommt, was er macht, lässt die Spieler Theaterstücke aufführen und hat solche Sachen. Hat einfach echt ein richtig cooler Typ, glaube ich. Auf Pressekonferenzen kriegst du aus dem nichts raus. Trotzdem sehr witziger, charmanter Typ. Du hast immer das Gefühl, er erzählt dir was, er erzählt eigentlich gar nichts. Und die fußballerische Idee ist klar zu erkennen. Und zwar klar. Und auch die Spieler, die er verpflichtet, das macht alles Sinn. Also das ist ein super intelligenter Typ, der genau weiß, was er tut, hat kaum Budget im Endeffekt. Und trotzdem funktioniert das super. Aber ja, das Problem ist halt, dieses Ding, was ihm eben ausgezeichnet hat, am Ende der letzten Saison ein bisschen pragmatischer zu denken, das sehe ich momentan nicht. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, vielleicht täuscht uns das auch alle und der Ansatz ist da und es funktioniert einfach nicht so. Aber da müsste einfach ein wenig mehr Sachlichkeit rein und nicht so sehr einfach, ja. Dann ist ja die große Frage, die auf der anderen Seite ist, was ich bei Leeds letztens auch zu dir gesagt habe, im privaten Gespräch, ja. Was wollen die denn machen im Endeffekt, Leeds United? Wenn du mit dieser Mannschaft, du kreierst so viele Chancen, anderweitig, wenn du nicht diesen offensiven Ansatz hättest oder wählen würdest, würdest du gar nicht so viele Chancen kreieren. Du musst aber Chancen kreieren in dieser Liga, um Tore zu erzielen. Also musst du eigentlich schon mal froh sein, dass du es hast. Aber wenn du natürlich die Dinger dann nicht mal reinmachst, dann ist halt die große Frage, ob du dann nicht vielleicht lieber ein Burnley bist, die wenig kreieren, aber dann halt einfach die Chancen, die sie nutzen können. Das ist halt die große Frage. Das ist halt so für mich genau der Gegenpol. Die momentan wieder, die waren komplett abgeschlagen unten mit drin, und sind jetzt wieder so weit, dass man sagen kann, okay, aber die holen die Punkte und im Endeffekt werden ihnen, die sind bei 28, werden ihnen vielleicht, dann im Endeffekt wird es ihnen reichen, weil bei denen, bei Burnley weißt du ganz genau, die gewinnen mal ein dreckiges Spiel und die holen auch mal einen 1-0-Sieg gegen Manchester United oder gegen irgendjemand so, ja, weil die einfach Glück haben, eine Ecke fliegt rein, Chris Wood köpft den rein und dann 1-0 und die gewinnen das Spiel irgendwie. Und das habe ich bei Brighton halt nicht, dieses Gefühl, wenn ich ehrlich bin.
Ja, stimmt. Vielleicht ist dann auch irgendwo dieser Faktor Erfahrung, Premier League Erfahrung, auch das als kleines Memo dann für Brighton nicht zu vernachlässigen, weil es sind ja doch dann einige gegangen jetzt in den letzten Monaten, die halt über Jahre die Leistungsträger gewesen sind bei aber unterm Strich glaube ich auch, wie ähnlich wie ich es auch dann letztes Jahr beim Wiederaufnahme-Podcast dann schon gesagt habe, dass ich denke, dass sie zu viel Qualität haben im gesamten Team, als dass das in irgendeiner Weise für sie nach unten geht und vielleicht noch simpler erklärt, es wird schlechtere Teams geben da unten drin. So viele gibt es nicht mehr in der ersten Tabellenhälfte bei Tottenham inzwischen. Das ist, glaube ich, das Thema, das wir anschneiden müssen. Auf vielen verschiedenen Ebenen. Rang 9 in der Premier League inzwischen. Die Spurs mit Jose Mourinho jetzt neuerlich verloren gegen West Ham United. Bei West Ham United, sagen wir es so, 2-1 verloren. Und gegen Wolfsburg, das kann ich jetzt live mit aufnehmen, siegreich in der Europa League. Da haben sie 4-0 gewonnen, aber in der Premier League jetzt, was haben wir denn, bei 3 Niederlagen in Folge, 4, 5, 6 in 7 oder so ähnlich. Ne?
5 der letzten 6 Spiele verloren. Dann haben sie 7 der letzten 12 Spiele verloren insgesamt, wenn man das mal ausrechnet. Das ist halt schon Wahnsinn. Also muss man schon echt sagen. Also sie haben jetzt schon so, sie haben so viele Niederlagen in den letzten 6 Spielen, in den letzten 5 Spielen, wie in 28 Spielen zuvor insgesamt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das ist eben das große Problem. Ich weiß nicht warum. Was ich viel krasser finde, ehrlich gesagt, ist ja die tabellarische Entwicklung. Du bist am 15. Dezember bist du Erster. Das erste Mal um diese Zeit seit 1984. Am 28. Dezember, also gut 2 Wochen später, bist du schon Siebter nur noch. Und vor dieser Partie gegen West Ham warst du Neunter. Und jetzt hast du dieses Spiel auch noch verloren. Das ist Wahnsinn, was diese Mannschaft liegen lässt. Das muss man wirklich sagen. Und wenn du natürlich dann auch siehst, wie sie die Spiele verlieren, mit großer Ausnahme, jetzt kommt wirklich die dicke Klammer, gegen West Ham, weil ich finde, dass gegen West Ham, wenn sie die ersten jeweils die 5 Minuten in den ersten beiden Durchgängen nicht verschlafen hätten, dass sie ja haben, da haben sie die Gegentore kassiert. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten sie das Spiel gewinnen müssen, weil sie waren deutlich besser. 20 Torchancen rausgespielt, das glaube ich, haben sie seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, dass ein Schelm würde sagen, Mourinho-Teams haben noch nie 20 Chancen rausgespielt. Und du hattest große Gelegenheiten, hast sie nicht genutzt und verlierst dieses Spiel irgendwie, verdient es anders. Trotzdem, das hat genau das, was West Ham wieder auszeichnet, die holen sich halt genau diese Punkte und West Ham spielt man, ehrlich gesagt, so wie ein Mourinho-Team spielen sollte, nach bester Manier. Und wenn du einfach wirklich jedes Mal überlegst, dass du dort und dass du am 15. Dezember noch auf 1 warst und jetzt am 21. Januar, gut einen Monat später, bist du schon nur noch auf Rang 9, dann muss man, glaube ich, schon eine Diskussion anfangen, was da los ist. Das geht nicht anders und auch José Mourinho wird sich diese Fragen gefallen lassen müssen, auch wenn es ihm nicht gefällt.
Ja, glaube ich auch. Also ich will mal eine Sache als Erklärung mit reinwerfen. Die alleine ist es nicht, das wäre zu einfach. Aber mir ist eine Sache klar gewesen, gerade nach diesem ganz starken Beginn, den du ja angesprochen hast, weil es eigentlich gar nicht ging. Die haben zu Beginn der Saison nach wahnsinnig kurzer Verschnaufpause respektive wahnsinnig kurzer Vorbereitungszeit zum Teil alle 3 Tage gespielt mit Auswärtsreisen und so weiter. Also gibt noch die Erinnerung ans EFL-Cup-Spiel zum Beispiel damals gegen Manchester City, glaube ich, ist es gewesen. Dass ich jetzt nicht lüge, Chelsea in der 4. Runde Ende September, die sie ja im Elfmeterschießen auch Wahnsinn noch geschlagen haben, dann haben sie eben parallel die Europa League Qualifikation spielen müssen und die Premier League absolvieren müssen. Dann ist ja teilweise auch der Spielplan noch so seltsam geworden, beziehungsweise sie mussten Spiele absagen aus diversen Gründen. Und ich glaube, all das ist gerade sowieso in einer Situation, das vergisst man eigentlich, glaube ich, immer, dass diese ganze Covid-Situation halt für alle Fußballer auf ihre Weise, also gerade auch vielleicht für die fremden Fußballspieler, die in England jetzt nicht so sehr zu Hause sind, sondern ihre Familien in einem anderen Land beispielsweise haben, nochmal fordernder ist, vergisst man, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Und das dann gebündelt mit der mentalen Situation, in der du stecken musst, die kann mich nur ansatzweise reinversetzen und eben auch dann ganz simpel der physischen Situation, in der du dich befindest, war mir eigentlich klar, dass es bergab geht. Aber dass es so krass bergab geht, das habe ich so nicht kommen sehen tatsächlich, weil in der Regel ist ja Tottenham dafür bekannt, dass sie es eigentlich schon zu Beginn der Saison versauen und jetzt versauen sie es währenddessen gerade in der Premier League wenigstens. Also in der Europa League sind sie ja nach wie vor eben aussichtsreich mit dabei, im EFL Cup sind sie im Finale, so, also alles soweit fein. Und wenn sie das gewinnen, das Finale, das wird, Spoiler, wahnsinnig schwer, aber wenn sie es gewinnen, dann wird alles wieder anders aussehen. Und dann wird diese Amtszeit Mourinhos, glaube ich, auch nochmal anders gesehen werden. Aber also bevor wir dann uns damit beschäftigen, ob Mourinho das jetzt überlebt oder nicht überlebt, das müssen wir ja zwangsweise ansprechen. Wo sind denn aus deiner Sicht die Gründe dann jetzt mal außerhalb dieser sehr einfach zu sehenden, warum es gerade nicht so hinhaut?
Also ich kann es unterstreichen, was du gesagt hast. Sie haben 42 Spiele jetzt absolviert mit diesem Wolfsburg-Spiel, das habe ich schon eingerechnet. Das sind die meisten aller Teams in den Top 5 Ligen Europas. Also da sind wir momentan angekommen. Das spielt da eben schon mit rein. Und dann kommen wir jetzt eben mal zu Mourinho. José Mourinho, also ich habe mit einem Reporter telefoniert, eben auch wieder von The Athletic. Die können wir, glaube ich, nicht oft genug lo loben dafür, einen super Job machen. Und der mir eben auch gesagt hat, also es gibt, was er gesagt hat, das ist jetzt wirklich so, es gibt nur zwei Spieler, die momentan wirklich José Mourinho lieben. Und das ist zum einen Punkt, ist es Harry Kane und der andere, ich habe es dir eh gesagt, wer war der andere? Jetzt weiß ich es nicht
Heuber.
mehr. Ich glaube,
Heuber.
Højbjerg, genau, Højbjerg und Harry Kane. Das sind die einzigen, die ihn wirklich lieben, weil die diesen altmodischen Touch, das sind ja selber, so sagt die erste, da hatte ich einen Punkt, das sind ja selber Fußballer, die so gefühlt von ihrer Art und Weise Fußball zu spielen und zu denken, aus den 90er Jahren kommen. Da hat er irgendwo einen Punkt. Also Højbjerg ist ein eher ein altmodischer Typ, ist nicht der allermodernste, aber passt da super rein. Kane genau dasselbe. Deswegen vielleicht auch, weil er so aus der Zeit fällt. Und Tore werden nie aus der Mode kommen. Und das ist eben, die lieben seinen Ansatz, die finden das super und alle anderen, entweder hat er schon Streit mit ihnen. Und da gibt es ja wirklich viele, also mit denen er schon Streitpunkte hatte. Wenn wir an Serge Aurier denken, wenn wir daran denken, dass er ja zum Beispiel Alderweireld offiziell, mit ihm hat er seinen Streit und zwar privater Natur. Er hat die ganze Innenverteidigung mit Eric Dier schon angekarrt in der Öffentlichkeit. Dele Alli brauchen wir nicht darüber diskutieren. Lucas Moura war am Anfang sein Liebling, jetzt war er raus, jetzt ist er plötzlich wieder drin. Das gibt es eigentlich mit jedem. Ich glaube, außer Son, wie will man mit dem streiten? Das ist ja momentan überragend, aber Dombele brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Also, was er mir gesagt hat, so, die Mannschaft hat irgendwie seinen negativen Touch so ein bisschen satt. Und das haben wir ja auch, sehen wir ja in den Medien auch. Also, momentan ist da nicht mehr viel Positives. Und immer wenn man es hört, er sagt zum Beispiel so Sätze wie: ich bin nur so gut, wie meine Spieler mich aussehen lassen. Das ist ja wieder so quasi, ey, ist euer Problem. Ja, das sind natürlich so Sätze, die werden in den englischen Medien aufgenommen. Dann sagt er, dieser Satz, der wirklich jetzt rauf und runter zitiert worden ist in den letzten Tagen: My style of management is second to none in the world. Also es gibt keinen, der besser ist als ich. In dem Sinne. Und seine Methoden gibt es keine besseren als seine Methoden. Und das ist genau das, wo er halt herkommt. Die Mannschaft, das kann mir keiner erzählen, dass ein Spieler jetzt nicht zu Hause sitzt und sagt, alles klar, klar, wir sind wieder schuld, logisch, du bist der Größte, deswegen bist du auch bei Inter Mailand, und deswegen bist du auch bei Real Madrid und deswegen bist du auch überall zuletzt nicht mehr so erfolgreich gewesen. Alles klar, wir sind wieder schuld. Das kann ich mir schon gut vorstellen, diese Art und Weise, diese Negativität. Dann habe ich eben den Journalisten gefragt, aber der war doch am Anfang so positiv und hat ja auch überall erzählt, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, ich habe mich mit mir beschäftigt, wie ich rüberkomme, wie, und das hat man ihm am Anfang ja auch so abgenommen. Und er meinte eben daraufhin, ganz ehrlich, er hat davon selten was gesehen, weil off-camera war es nicht so und die Handlungsstränge waren auch nicht so, dass man jetzt eben das Gefühl hatte, der wäre ein anderer Mensch und er hätte da wirklich was gelernt, sondern es war einfach nur, die Lehre daraus war einfach nur, ich muss es besser verkaufen. So hat er mir das eben geschildert. Und das kann ich nicht einschätzen, dafür bin ich nah genug dran. Ich finde, dass er in einer ähnlichen Situation bei Manchester United schon eher angefangen hat zu blöken und schärfer war, finde ich schon. Aber trotzdem ist es insgesamt kein positives Bild, das dort gezeichnet wird. Also ich habe das Gefühl, Mourinho, so wie er momentan ist, finde ich eigentlich ein cooles Produkt. Also ich sehe den gerne, weil der macht was mit mir. Der kann er mir nicht egal sein. Und ich finde das momentan echt ganz cool. Ich finde auch die Mannschaft sehr, sehr cool. Also wenn man sich die Spieler ansieht. Tanguy Ndombele, ich könnte mir den stundenlang ansehen. Son, ich könnte mir den stundenlang ansehen. Harry Kane, könnte ich mir stundenlang ansehen. Nichts anderes als Harry Kane-Abschlüsse würde ich mir den ganzen Abend ansehen. Genauso Pierre-Emile Højbjerg in Grätschen, könnte ich tagelang sehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden passen nicht, die sitzen in zwei unterschiedlichen Räumen. Ich weiß nicht, ob das mein Gefühl ist, aber ich habe das irgendwie, dass das so emotional nicht ganz zusammenpasst. Das ist zumindest mein Gefühl. Da muss man eben sagen, das letzter Satz noch dazu, das ist eben der Punkt, den der Journalist zu mir auch damals machte und wo ich auch bei Tottenham-Fans, die haben mir wirklich zahlreiche Leute geschrieben, hey, so gut habe ich es eigentlich noch nie eingeschätzt bekommen. Wie gesagt, ist nicht meine Einschätzung. Ich habe es nur wieder gebabbelt, dass unter Pochettino haben sie kaum gegen große Mannschaften gewonnen. Kaum. Haben aber gegen die kleinen Mannschaften immer gewonnen. Und das hat so viele Punkte sammeln lassen, dass sie Zweiter geworden sind. Und unter Mourinho haben sie des Öfteren mal größere Mannschaften geschlagen in dieser Saison, was sie jetzt auch nicht mehr tun, Klammer auf, Klammer zu. Und schaffen es aber gegen die kleinen Teams nicht mehr. Und das lässt sie halt jetzt irgendwo hinterherhinken. Und genau das ist eben das große Problem, dass sie einfach diese vermeintlich einfachen Spiele, die bei Pochettino meistens Sure-Shot waren, jetzt auch nicht mehr gewinnen. Und das lässt sie jetzt ein wenig zurückrutschen.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, sagen wir so, was ich bei Tottenham immer als Gefühl hatte und insbesondere in dieser Mannschaft, die sich ja zwar jetzt in drei Fenstern 15 Monaten bei Mourinho schon verändert hat, aber jetzt auch nicht extrem. Also der Kern ist ja immer noch der gleiche wie damals unter Pochettino. Und ich hatte immer das Gefühl bei Tottenham auf eine Weise, dass es denen gut geht und dass man bei den Spurs ziemlich zufrieden ist mit den ja, Minimalmaximen, also beispielsweise Champions-League-Qualifikation, dann passt es schon. Und ein Champions-League-Finale wird gefeiert als, jo, läuft. Und ist wirklich gut genug und so. Und ich glaube, dass dieser etwas konfrontativere Stil Mourinhos in der Mannschaft einiges gemacht hat. Positiv, wie jetzt dann zum Teil auch negativ, wenn es nicht mehr läuft. Und ich glaube, dass der nicht wirklich versteht, dass er jetzt vielleicht was anderes bräuchte. In einem offensichtlich sensibleren Mannschaftsgebilde, als das der Fall gewesen ist. Es ist ja nicht selten, dass man das schon hört, dass die meisten Spieler nicht ganz klarkommen mit der Ansprache so richtig. Also sprich dieses nicht, ja Junge, du wirst das schon wieder gut machen, sondern dir klipp und klar die Fehler hinreiben und sich jetzt dann doch wieder Pochettino wünschen, den sie zwischenzeitlich verschmäht haben. Lirum larum, alles in allem, ist das fast schon so eine Komfortzone, die ich, glaube ich, ungerne bei einem Fußballverein hätte. Und es gibt Spieler, denen hat das was gebracht, wie in Ndombele zum Beispiel, bei dem ich gedacht habe, dass das nie gut geht mit ihm und Mourinho, den er aber Tatsache zurückgeholt hat ins Leben als richtig guter Mittelfelder, als Ein-Mann-Mittelfeld sogar. Und dann gibt es eben die von dir genannten, wo du gesagt hast, du könntest denen stundenlang zusehen, das ist ja das Problem. Das müssen auch alle Spurs-Fans, weil sie halt einfach alternativlos sind und dann irgendwann mal zwangsweise auf dem Zahnfleisch gehen. Das alles in allem, glaube ich, ist ungut. Es gibt Teams, die sind einfach besser in Form und trotzdem hat man ja in der Saison das Gefühl, so nah an die Top 3 werdet ihr nicht mehr rankommen. Sonst. Und nichtsdestotrotz, es gibt eine Welt, in der ich mir allzu gut vorstellen kann, dass Mourinho sich nicht schön, und das glaube ich spielt ja auch mit rein, die Emotionen und das Nicht-Dasein der Fans, dass der Fußball jetzt nicht oberattraktiv ist, wie man es vielleicht mal gewohnt war unter Pochettino, dieses positionslose Positionsspiel sozusagen, war ja überragend zum Teil. Und das ist halt jetzt nicht so. Aber es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass der sowohl das Finale klaut im EFL Cup, als auch in der Europa League weit kommt und vielleicht sogar Silber holt. Und dann gucke ich mir das Ganze an, weil das ist ja eigentlich das, was den Spurs mit dieser tollen Generation, die es ja zweifelsohne ist und die sie da zusammengestellt haben, die auch diesen Verein nochmal ganz neu sozusagen renoviert hat, das ist genau das, was fehlt, nämlich der eine letzte Touch. Und ich glaube, und deswegen gehe ich auch weiterhin oder würde ich auch weiterhin mit Mourinho gehen, es gibt wenige, denen ich zutraue, dass es diesem Team vermittelt, jetzt wie das José Mourinho tun kann oder könnte.
Die Frage ist halt A, ob dieser Graben nicht schon so aufgebrochen ist, dass da nichts mehr zu kippen geht, das weiß ich nicht. Das ist leider hinzustellen, weil er ja schon wirklich momentan ja, teilweise schon hetzt. Also, wenn man sich die Pressekonferenzen da ansieht, ich habe das nach dem Spiel gegen Liverpool, habe ich mir die Pressekonferenz angesehen, weil das, glaube ich, dann, ich hatte sie am Wochenende danach und ich habe nur gelesen, wie diese Pressekonferenz gewesen sein soll. wo er einfach komplett die Abwehr auseinander nimmt. Und da ist natürlich der Punkt, wo er dann, ob man das jetzt hören will, das ist vielleicht das große Problem in der heutigen Generation, ja, ob diese Spieler das hören wollen. Aber und ob das nicht vielleicht mit den Spielern eher das Gegenteil macht, dass die sagen, du kannst mich mal, das weiß ich nicht genau. Fakt ist, er hat inhaltlich recht bei manchen Dingen, die er anspricht. Er sagt, die Abwehr macht einfach zu viel individuelle Fehler. Das war jetzt am Wochenende dasselbe wieder. Jesse Lingard wird nicht angegriffen. Ja, der kann zweimal angegriffen werden, er wird nicht angegriffen, zack, das Gegentor. Und beim ersten Tor war es ja genau dasselbe. Und das ist eben als, ich weiß gar nicht mehr, das erste Mal habe ich es gar nicht mehr so vor Augen, aber ich weiß bloß, dass auch, ich weiß nicht mehr, wer da zu spät gekommen ist, aber auf jeden Fall auch da. Es waren zwei individuelle Fehler, wo einfach wieder einer zu spät kommt und nicht angreift. Und das ist das große Problem, das er wirklich hat, dass fast in jedem Spiel einer eine unkonzentriert hat, die im Endeffekt das Spiel kaputt macht. Jetzt waren es zwei. Du spielst überragend, das ist überragend, aber ja, du hast ein Mourinho-Spiel vor Augen. Das ist jetzt nicht Arsene Wenger mit Pires und Ori und Vieira und so, alles klar. Aber es ist die waren drückend überlegen. Und West Ham hatte man nicht jetzt mehr das Gefühl, dass die das jetzt taktisch angehen und sagen, wir warten jetzt erstmal, sondern man hatte auch das Gefühl, die waren platt. Und trotzdem haben die es geschafft, einfach das Wichtigste wegzuhalten. Und dann hat Tottenham auch noch Pech gehabt, dass ein paar Bälle nicht reingehen, aber trotzdem, ja. Aber das ist immer das, was ich immer wieder sage. Das ist, wenn du natürlich zwei Gegentore im Spiel kassierst oder Minimum mal eins, einfach nur, weil einer einmal schläft, dann hast du schon mal das große Problem, du musst zwei Tore schießen, um zu gewinnen. Und wenn du das nicht kannst und nicht automatisch kannst, gibt ja Mannschaften, da weißt du ganz genau, die schießen dir, ja, Liverpool zu besten Zeiten, da war eigentlich egal, wie viel Gegentore die kassieren. Ja, ich überspitze jetzt natürlich bewusst, weil du wusstest sowieso, die schießen dann schießen dann drei wieder eins. Ja, und das bist du halt nicht, weil dein Team auch gar nicht so ausgelegt ist. Und das ist natürlich das große Problem. Er hat da schon einen Punkt. Dann kommt natürlich dazu, er nimmt Davison Sanchez rein, weil er sagt, der ist schnell. Und der kann natürlich, der ist der Einzige, der wirklich Pace hat in dieser Verteidigung. Der hat aber so viel Konzentrationsfehler wie ich in meiner Schulzeit. Dann hast du dasselbe wie mit Eric Dier, der eigentlich ein knallharter Verteidiger ist, dann aber trotzdem mal wieder einfach nicht hingeht, weil einfach wieder die Kommunikation nicht passt. Du hast dann jemanden eigentlich, der zuverlässig ist wie Ben Davis, der macht plötzlich auch Fehler. Ja, wie ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, ich glaube auch gegen Brighton war das sogar, als ich das kommentiert habe, da macht er den Fehler. Also jeder hat da drin seine Fehler momentan. Alderweireld ist raus, der hat auch schon, das ist dann auch kurios, der war letztes Jahr der absolute Macker, er wollte ihn unbedingt verlängern, hat es irgendwie hingebracht und dann plötzlich, jetzt kann er ihn nicht mehr sehen. Also ich kann es auch ehrlich gesagt manchmal nicht nachvollziehen, was er hat. Fakt ist, und das ist, glaube ich, mein Punkt, das war die Frage, die ich dem Journalisten gestellt habe, wo ich gesagt habe, so hat er es eigentlich noch gar nicht gesehen. Also einen richtigen Weltklasse-Innenverteidiger haben sie einfach nicht. Und das ist das große Problem. Er wollte unbedingt Milan Skriniar, den hat er nicht bekommen. Und ich glaube, dass damit schon auch viel fällt. Diese Innenverteidigung ist vielleicht, wenn man in FIFA-Sprache, das seid ihr ja mittlerweile alle bewandert, lauter 82er vielleicht im besten Falle, aber das ist kein Weltklasse-Verteidiger, der dir halt ein Spiel gewinnt, plus du hast keinen, kommt wieder der große Leader, aber du hast halt nicht wirklich den klaren Abwehrchef momentan und denjenigen, den du hattest, den hast du selbst irgendwo demontiert und der hat jetzt, wie wird Alderweireld, glaube 13 Spiele oder so, also sie helfen sich gegenseitig nicht. Er hilft der Abwehr nicht sicher zu werden, indem er ständig rumroschiert und denen auch immer wieder sagt, ihr seid scheiße, das, was er offiziell tut auf Pressekonferenzen, das ist ja Wahnsinn, wie oft er diese defensiven Fehler anspricht und damit wirklich die Innenverteidigung annimmt. Und dann aber sagt, Joe Roden ist der Einzige, der da hinten wirklich sachlich rangeht und der macht auch einen Fehler im Spiel, im nächsten Spiel da wieder. Und dann nimmt er ihn aber und sagt, weil er sagt, der darf mal Fehler machen. Und dann nimmt er ein Spiel später trotzdem raus. Also er hilft der Mannschaft auch nicht, aber die Mannschaft mit ihrer Leistung, so wie sie momentan bringt, hilft ihm auch nicht, die Spiele zu gewinnen. Und dementsprechend, wer wen befruchten müsste, damit es läuft, das ist dann die große Frage. Fakt ist, wenn denn seine Trainingsmethoden und überhaupt seine Managementmethoden so groß sind, weiß nicht, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr drin wäre in der Abwehr und dass die vielleicht nicht ganz so verunsichert werden.
Ja, und das ist aber genau zeitgleich ja auch das Problem, weil wenn Mourinho eins gezeigt hat seit seiner Karriere, die man, glaube 2004 oder so in England begonnen hat, dann, dass er defensiven abzudichten versteht. Und das ist ja das zeitgleich Komische, dass das jetzt nicht mehr so klappt. Ich glaube auch, dass Mourinho und das ja, man kriegt ja schon, man macht sich ja so sein Bild und das Bild, das ich von ihm habe, ist, dass er nicht recht bereit ist, seine Methoden zu verändern in der Ansprache und ich glaube, dass bei dieser Tottenham-Truppe das einfach nicht so sehr funktioniert, also in alter Welt funktioniert halt nicht nach dem Prinzip, kitzle ihn mal, sondern ich glaube, dem müsstest du eher gut zusprechen, Das ist aber halt nicht sein Ansatz. Dass er den zu verändern hätte, ich glaube, das ist relativ unstrittig. Zeitgleich gibt es ja auch dieses Gerücht immer wieder, dass die Spieler fast schon genervt waren von dem Fitnesswahn, den es unter Pochettino gab und die vielen Doppeltraining-Sessions und generell die krasse, wie soll man sagen, Trainingsauslastung oder Übersteuerung. Und jetzt sagt man bei Mourinho zeitgleich in der Saison, dass er so wahnsinnig wenig und inintensiv trainieren lässt. Und das ist so ein Mythos, der mir richtig auf den Zeiger geht. Und da kommt es am Anfang mit dazu. Ich glaube halt als José Mourinho, dass du diesen Spielern in dieser Zeit vor allen Dingen einfach mal freie Tage verschaffen willst, damit sie einfach mal wieder über was anderes nachdenken, was mir durchaus auch sehr wichtig ist, Charakterbildung und dergleichen. Und letzter Punkt, wenn wir schon diese Management-Methoden angesprochen haben, im Anfassen der Einzelnen, also Stichwort Leadership, dann das ist unweigerlich so, dass wenn du dich natürlich mit einem Dele Alli anlegst beispielsweise, und das tut er ja nun mal, oder auch mit dem Tobi Alderweireld, der ja einfach seit Jahren sein Gefolge in der Kabine hat, dann legst du dich automatisch immer mit 3, 4, 5 weiteren an. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass ich so, da haben wir auch mit Sepp Kneißl in der Ausgabe drüber geredet, dass ich so nicht wahrgenommen hatte bei Mourinho in seinen Anfangsjahren im Management, aber jetzt verstärkt tue. Und ich weiß aber nicht genau, woher das kommt. Vielleicht ist es einfach diesbezüglich, und nochmal, also das sage ich immer wieder an der Stelle, die grundsätzliche Spielphilosophie, ob die jetzt modern oder nicht modern ist, mir völlig wurscht. Aber vielleicht ist es in dem Punkt etwas, bei dem man sich fragen muss, ist das noch zeitgemäß? Oder anders, machen wir es noch kleiner, ist das dieser Mannschaft gegenüber passend? Und das würde ich im Moment zumindest hinterfragen wollen. Ich will es noch nicht ganz verneinen und ich glaube auch im Übrigen, also ich meine, dass der das Saisonende macht, ist ganz komplett klar. Es hängt vieles davon ab, wie die zwei Pokalwettbewerbe auch ausgehen. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird mit ihm. Aber man hört natürlich auch schon im Hintergrund, dass sich Tottenham in Richtung Nagelsmann positionieren soll. Aber machen wir uns nichts vor. Ja. Also für den Nagelsmann haben sie den Hintern zu weit unten.
Ja, was man da so hört, ist, dass Daniel Levy ihm auf jeden Fall mal gesagt hat, er wird die Saison mit ihm zu Ende spielen. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass er ihn jetzt schafft irgendwann mal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss man auch wieder sagen, sie haben viel Geld investiert. Er durfte viel Geld investieren. Sie haben viel Zeit in ihn investiert. Sie haben viel Anstrengungen in ihn investiert. Ich glaube nicht, dass man unter der Saison jetzt sagt, ciao, kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist die Aussichten, die hast du ja gerade beschrieben. Es gibt ja noch die Möglichkeit, da reinzurutschen. Sie sind jetzt noch nicht so weit vom europäischen Wettbewerb weg. Und sie sind auch, wenn sie dann irgendwie mal wieder einen Cup holen oder sowas, dann ist ja sowieso alles vergessen wahrscheinlich. Und da gibt es eben die Chance noch, aber dann im Sommer eben drüber zu diskutieren. Der Reporter hat einen schönen Satz gesagt: Daniel Levy ist ein cleverer Kerl. Er vertraut Mourinho, er mag Mourinho, er hat ihm viel gegeben, in die Hand gegeben. Ich vermute aber, dass er so clever ist, dass er irgendwann auch dahinter kommt, dass Mourinho nicht der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Und das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Derjenige, das was zur Einschätzung als Disclaimer, beziehungsweise was ist denn dann der Disclaimer dann danach, weiß ich nicht genau, der Pre-Claimer, wer ist davor, ich weiß nicht, was danach ist. Auf jeden Fall, nur als Einordnung, der ist halt wirklich sehr, sehr negativ Post. Mourinho eingestellt gegenüber. Ja, Post-Claimer, was weiß ich. Aber das muss man, also, wollte ich bloß nochmal angeben, der ist wirklich sehr negativ ihm gegenüber, deswegen habe ich auch auf Sendung nicht zu viel verwendet davon, weil ich, also während des Spiels, weil ich einfach wusste, ich kann es nicht so einschätzen, dass es wirklich da auch sachlich rüberkommt. Sondern habe das wirklich versucht, so nur in kleinen Teilen einflechten zu lassen, heute eben auszubreiten, weil ich wusste, das kann man auch in 90 Minuten während eines Fußballspiels nicht so tief begründen, wie es jetzt eben da der Fall ist. Und auch allein diesen Satz jetzt schon zu sagen, ja, das ist ein negativer Typ, der hat das gesagt, ist schwierig. Und ich bin auch nicht bei jeder Einschätzung seiner Meinung. Aber im Endeffekt kann er einen Punkt haben. Das kann schon sein. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie es dann eben ausgeht. Aber ich glaube eben schon, dass noch ist nichts vorbei. Ja, das muss man klar sagen. Das ist, was auch alle Trainer sagen. Ich glaube, Marcelo Bielsa hat es gesagt. Schwächeperioden in dieser Saison haben alle Mannschaften. Schauen wir mal auf die Tabelle oder schauen wir mal über den Saisonverlauf und gehen mal die anderen Mannschaften durch. Hat er recht. Tottenham war bis Dezember das einzige Team, das keine Schwächeperiode hatte. Jetzt kommt deren Schwächeperiode. Vielleicht schaffen sie es, das wieder zurückzuholen und dann sind sie plötzlich wieder oben dabei. Das wissen wir alle nicht. Jede Mannschaft hat in dieser Phase eine Schwächeperiode. Marcelo Bielsa hat es beendet mit dem Satz, die größeren Teams haben einfach nur einen breiteren Kader, um diese Periode so kurz wie möglich ausfallen zu lassen. Und darauf muss Tottenham jetzt hoffen. Und dann kann da eine Menge geschehen. Und du hast eben gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, die als ein oder andere Finale zu gewinnen. Und dann ist ihm sowieso keiner böse, ganz im Gegenteil. Also ich würde, noch ist es nicht so negativ, wie es aussieht. Auch wenn natürlich der Tabellenplatz und die letzten Wochen, das ist halt die heftige Sache, dass es halt wirklich Niederlagen waren. Wenn es jetzt so aller Manchester United da diese Phase, die sie hatten Anfang Januar, wenn wir mal ein paar Unentschieden weglassen, ein paar Unentschieden oder sowas in die Richtung, dann würde ich, vielleicht wäre die Alarmglock jetzt nicht so laut. Jetzt muss man schon sagen, es dröhnt schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist halt das Große, weil sie ja die Spiele verlieren. Das ist halt das große Problem.
Ja, noch eine abschließende Bemerkung, die geht ganz, ganz schnell, weil wir sind eh schon wieder, was die Zeit betrifft, eigentlich ausgelaufen. Ich glaube, und das macht in diesem Jahr wahnsinnig, also nicht Kalenderjahr, sondern Fußballjahr, wahnsinnig vieles so schwer. Die Reporterkollegen sind auch nicht nah dran, weil es einfach gerade nicht geht. Das heißt, du kannst nicht mit Spielern sprechen, du kannst nicht einfach mal so mit einem Co-Trainer verschwinden und dir was sagen lassen. Und das heißt, es wird halt wahnsinnig viel geunkt und dann fallen solche Meinungen vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen klarer raus. Ist mir selber nochmal aufgefallen, letzte Woche, als ich mich mit Jadon Sancho etwas klarer befasst habe. Die persönliche Situation, die vergisst man einfach manchmal hier und da, weil es halt leicht ist und auch das kann ja sein, dass das eben mit reinspielt, dass eben dann abschließend noch. Wie gesagt, wir sind eh schon wieder mit Episode 22 fertig. Später, sorry, als gewohnt oder gehabt, das liegt einfach in diesen englischen Wochen manchmal in der Natur der Sache, dass es nicht anders funktioniert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war sie voll, diese Ausgabe. Und dann sage ich jetzt einfach in deine Richtung, Otto, bye.
Ja, so nennt meine Nichte mich, also seine Tochter. Deswegen, die nennt mich Otto, ihr dürft mich ab jetzt auch Otto nennen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Kurzform von Onkel und es hört sich an wie Otto. Wir wissen noch nicht genau, wie sie das irgendwann mal schreiben wird. Wir hoffen, nicht wieder Otto.
Otto, bye.